Dieser Podcast wird präsentiert von N&P Informationssysteme aus Merane. N&P ist seit über 25 Jahren Partner der Eispiraten und des ETC. Das Familienunternehmen digitalisiert den Mittelstand für Kunden aus Industrie und Bauwesen. 200 Teammitglieder arbeiten als Berater und Softwareentwickler in spannenden Projekten zusammen. Bei N&P finden Sie nicht nur IT-Experten, sondern auch Konstrukteure, Produktionsplaner, Bauingenieure und Architekten, die ihr Fachwissen in die gemeinsamen Projekte einbringen. N&P wächst kontinuierlich und ist immer auf der Suche nach passenden Talenten. Neben Ausbildung, BA-Studium, Praktika und Abschlussarbeiten ist natürlich auch der Direkteinstieg möglich. Gerne in Merane, Dresden oder an einem unserer insgesamt 7 Standorte. Weitere Infos findet ihr unter www.nupis.de/karriere.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder Podcast-Zeit und nachdem ich gestern Morgen mit Sebastian Streu zusammen saß und wir die Woche den Podcast zusammen gemacht haben, sitze ich jetzt, heute Donnerstag, 13. August, einen Tag später, bei unserem Geschäftsführer Jörg Buschmann im Büro bzw. im Meetingraum und wir machen den zweiten Podcast diese Woche, der aber auch schon seit Monaten überfällig ist. Und Jörg, schön, dass es geklappt hat.
Ja, herzlich willkommen. Und ja, der ist überfällig, das stimmt.
Ja, war nicht so einfach mit der Terminfindung, weil trotz, dass die Saison so schnell vorbeigegangen ist, ging es dann Schlag auf Schlag. Ich war viel mit der Arbeit unterwegs. Ihr habt die ganze Saisonabschluss, die ganze Lizenzierungsphase gehabt, dann jeder Urlaub. Und jetzt wirft die Saison schon ihre Schatten voraus, aber trotzdem haben wir es jetzt geschafft.
Ja, also wie immer, die Sommer sind schnell vorbei, obwohl wir dieses Jahr doch schon mehr Zeit hatten. Ich sage jetzt mal auch durch das schnelle Aus in Pre-Playoffs konnten wir uns ja doch auf die Saisonauswertung gut konzentrieren, haben aber auch die Zeit gebraucht, um die ganze Lizenzierung vorzubereiten, um auch die Lizenzierung durchzuziehen. Ich sage mal jetzt mal gerade, die letzte Saison war ein bisschen schwierig und deswegen halt auch haben wir einfach die Zeit benötigt, hatten noch ein paar Themen oder noch ein paar Sachen, die wir gerne hätten halt zum Abschluss über die Sommermonate gebracht, aber selbst das haben wir jetzt gar nicht mehr geschafft und stehen jetzt einfach in den Startlöchern für die neue Saison und sind eigentlich auch froh, dass jetzt das Eis bemalt ist, dass es losgeht und dass wir dann am Samstag ja, das erste Mal die Schlittschuhe schnüren können, die Jungs, und dann auch am Sonntag das erste öffentliche Training. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
Definitiv. Ich denke, die Jungs sind auch alle heiß drauf, dass es jetzt losgeht. Wie gesagt, Aaron hat es ja heute schon veröffentlicht in einem kurzen Beitrag bei Instagram, glaube ich, und hat's auch und Sebastian Streu hat es auch schon erwähnt, die Jungs sind auch schon freiwillig jetzt in Chemnitz auf dem Eis, auch natürlich zu sehr unchristlichen Zeiten, irgendwie zwischen 10:30 und 11:30, aber das zeigt ja auch, dass die Jungs Bock haben.
Ja, also Bock haben die definitiv, es haben viele sich extrem gut vorbereitet, ich habe auch gehört, einige waren in Kanada zum Training, einige, ja klar, in der Schweiz haben sich viele vorbereitet und ja, doch auch viele haben das Eis an anderen Clubs genommen und genutzt und haben auch viel mit Personal Coaches absolviert und ich glaube, das ist ganz wichtig. Das ist für uns als kleiner Standort wichtig, dass die Jungs einfach bereit sind, dass die ja, sich im Sommer extrem gut vorbereiten, da wir halt einfach auch nicht die Möglichkeiten haben und deswegen umso besser und umso professioneller sind die Jungs natürlich, wenn sie sich da gut vorbereiten.
Auf jeden Fall. Jörg, lass uns am Anfang direkt mal den Finger in die wichtigste Wunde legen, denn die Kaderplanung ist ja noch nicht abgeschlossen, was ja eigentlich unser Ziel war, da reden wir später nochmal drüber. Aber jetzt, statt jetzt aktuell Donnerstag, wie schaut es denn jetzt momentan aus mit den noch 2 offenen Importstellen?
Also die sind nach wie vor offen, die 2 Importstellen. Ja, man kann jetzt sagen, Ziel nicht erreicht. Aktuell haben wir noch 2 Tage Zeit. Am Samstag gehen wir aufs Eis. Wir sind nach wie vor da in Gesprächen und für uns ist wichtig, dass wir trotz alledem auch budgettechnisch bei uns im Plan bleiben. Ne? Also wir haben sehr viele Gespräche geführt, wir haben auch sehr viele Angebote gehabt, auch extrem tolle Spieler, gute Spieler. Man muss halt trotzdem auch einmal schauen, passt das halt in das Gesamtgefüge. Ne? Man darf nicht vergessen, die Preise sind zum Teil, die haben sich verdreifacht über die letzten Jahre. Wir müssen es einfach auch budgettechnisch darstellen. Und da müssen halt auch von beiden Seiten alles passen. Die Qualität muss stimmen, der Charakter muss stimmen. Und am Ende ist die wirtschaftliche Situation letztendlich auch immer ein wichtiger Part. Und deswegen haben wir uns auch ein bisschen schwer getan bei einigen Themen. Und nichtsdestotrotz, glaube ich, ob jetzt ein Tag oder zwei Tage noch Zeit sind, das spielt erstmal keine Rolle. Wichtig sind die Jungs, die an Bord sind, dass die ready sind. Wir hatten auch die Diskussion so ein bisschen im Team, oder es kam so ein bisschen im Team auf, es fehlen noch zwei Imports, und wo ich sage, egal wer wie fehlt, ne, es gibt auch Verletzten-Situationen, jeder soll halt seine Chance nutzen und muss halt immer 100% da sein und gar nicht auf die anderen schauen. Und ich bin einfach, wir wollen gern die Stellen besetzen und werden die auch besetzen, aber einen genauen Zeithorizont, den kann ich einfach gar nicht festlegen. Ne? Klar, ich will am Sonntag auf dem Mannschaftsfoto am besten das ganze Team haben, aber da kommt es darauf an, wo kommen die her? Kommen die von Übersee? Kommen die aus Finnland, Schweden, aus der Schweiz, aus Deutschland? Und da, je nachdem, werden wir halt situativ entscheiden.
Weil du jetzt gerade gesagt hast, also ich will jetzt, weiß jetzt nicht, ob es dann einen Flieger gibt, der dann halt das alles noch hinkriegt, die Spieler aus Übersee hierher zu bringen. Also ist der Fokus jetzt mehr wirklich auf Amerika und Kanada gelegt, oder seid ihr jetzt komplett auch in Europa mit Spielern in Gesprächen?
Nee, wir sind auch, oder wir waren von Anfang an auch mit Spielern in Europa in Gesprächen. Lustigerweise sind es jetzt gerade im Abschluss wieder auch Spieler, mit denen wir schon mal extrem lang in Kontakt waren und extrem lang verhandelt haben. Das ist so der aktuelle Stand. Ich sage jetzt mal, mein Favorit, das ist jetzt aber eher so ein persönliches Thema, wäre natürlich auch gern ein Überseespieler gewesen, so zwischen 26, 27, 28, den man dann natürlich auch für die DEL pushen kann. Das wäre so meine Wunschvorstellung gewesen. Nichtsdestotrotz, die Spieler, die wir aktuell im Kader haben und die wir auch noch verpflichten werden, die sind natürlich qualitativ trotzdem gut und auch schon stark. Also wenn ich mir sehe, als wir 2015 gestartet sind, da hatten wir auch schon gute Spieler, aber da waren das eher noch, ich sage jetzt mal, individuelle, oftmals Eigen- oder Einzelleistungen. Und jetzt haben wir halt auch schon eine sehr starke oder eine sehr hohe Kaderqualität in Summe. Also auch in der Tiefe haben wir doch eine sehr hohe Qualität. Und ich bin auch mal gespannt auf die jungen Spieler, der Noah Garde und der Leon Schulz, die sind jetzt beide in Bremerhaven, bereiten sich vor, auch auf einem High-Level bereiten die sich vor, und ich denke auch schon, dass die sich beweisen wollen und beweisen werden, also die wird sich schon zeigen, ja.
Bevor ich auf die Frage, die eigentlich jetzt wollte ich stellen, wie Jussi mit der Situation umgeht, aber ich würde nochmal kurz bei der finanziellen Situation bleiben, weil ich hatte es ja auch mit Norman im Podcast halt angesprochen, dass ja die NHL ihren Capit erhöht hat. Die AHL hat die Gehaltsmindestgrenze angehoben. Ich habe jetzt auch einen Podcast angehört mit Jason Dunham, das ist der Teammanager von Straubing Tigers. Der hat dann auch gesagt, naja, wir müssen mal überlegen, wo wir uns hier im Eishockey hinbewegen. Die Zahlen, die aufgerufen werden, das ist schon ziemlich heavy. DEL-Mannschaften, die sich früher in der AHL bedient haben, gehen jetzt in die East Coast Hockey League. Das heißt, das hat ja auch für uns jetzt wieder Auswirkungen, dass Spieler, die sag ich mal, früher noch von der AHL zu uns gewechselt sind, jetzt müssen wir in einem anderen Becken fischen, wo noch mehr Leute oder noch mehr reinschauen. Das ist ja jetzt alles, macht es ja auch euch dann im Endeffekt nicht einfacher. Trotzdem ist die Qualität ja anscheinend, weil du sagst, ja trotzdem immer noch da. Also ihr sprecht immer von einem dynamischen Markt. Sind das die Faktoren, die den dynamischen Markt ausmachen?
Ja, kann man schon sagen. Also es sind viele Themen. Also das sind einmal die Strukturen im Ausland, dass sie sich verändert haben. An sich die Strukturen im Sport haben sich verändert. Ne? Also es haben sich die Qualitäten extrem erhöht. Der Sport ist noch dynamischer geworden. Es sind noch mehr, ich sage jetzt mal, Spieler auf dem Markt. Wir haben in Deutschland ja auch Themen, was die Preise beeinflusst. U21-Regelung. U23, das sind alles so Themen, die Preise, ich sage jetzt mal, auch schon nach oben pushen. Wir haben den Auf- und Abstieg, der extrem wichtig ist für unseren Sport. Macht es natürlich aber trotz alledem für uns als kleinen Standort nicht einfacher. Ne? Ich sage jetzt mal, wenn so ein größeres wie Düsseldorf in die Liga absteigt, die verändern den Markt, die verändern die Preise und du kannst gar nicht so schnell darauf reagieren. Wir haben das Thema im Lieferantenbereich, ne, wir hatten an sich das gesamte Leben hat sich, haben sich die Preise erhöht und das spiegelt sich überall wieder. Ne? Ich bringe immer, also meine Jungs können das hier schon gar nicht mehr hören, oftmals dieses Beispiel mit ein paar Schlittschuhen. Ne? Wir haben ein paar Schlittschuhe vor, ich sage jetzt mal, 3 Jahren für 500, 550 Euro eingekauft. Letztes Jahr für 1.100, jetzt kaufen wir sie schon für 1.300 Euro.
So verdreifachen fast.
Ja, und so schnell kannst du am Ende gar nicht das Geld drucken. Das funktioniert halt nicht. Ne? Und wir sind auch begrenzt in der ganzen Struktur nach wie vor. Die Infrastruktur, die ist begrenzt und dann geht halt eins ins andere. Also wir müssen definitiv auf unsere Budgets schauen. Wir haben die letzten beiden Jahre schon enorm überzogen. Wir haben auch andere Sicherungsmechanismen in der Liga, dass die Clubs noch besser abgesichert sind. Das heißt, wir müssen auch die Budgets, die wir quasi überzogen haben, hart auf den Tisch legen bzw. in die GmbH einbringen. Und da muss ich sagen, da haben auch die Gesellschafter dieses Jahr doch extrem bezuschusst. Und das geht natürlich auch nicht jedes Jahr, dass man halt das bezuschusst, den Sport. Also man kann gern immer, ich sage jetzt mal, es muss nicht immer in Plus dastehen, das ist auch klar. Aber es sollte halt auch keine zu große Bezuschussung sein, also für alle Beteiligten. Und da haben extrem viele auch mitgeholfen. Auch unser Hauptsponsor, die Firma Ruwe, hat extrem unterstützt. In Grimmitschau, Edelstahl, Ruder, Firma Tivas. Die Gesellschafter, ob das jetzt Jens Tützer ist, Ronny Bauer, also die haben da extrem, ich sage jetzt mal, mit nach vorne uns gebracht. Ne? Unser Caterer VBS hat uns da unterstützt. Und das sind halt Situationen, die sind schon schwierig und deswegen haben wir auch gesagt, nein, dann lieber in den Moment warten, ne? Es wird da auch Preisentwicklungen am Markt geben immer noch, ne? Also dann geht auch das große Gerenne um die letzten
Plätze los, ja.
Plätze los und dann wird sich halt auch immer noch ein bisschen was entwickeln und da hoffen wir eigentlich dann auch, ich sage jetzt mal, den richtigen Treffer zu landen, so, das ist einfach so. Ne? Viele spekulieren auch einfach, aber die Marktgegebenheiten, die haben sich brutal erhöht und man muss da auch wirklich, ich sage jetzt mal, das realistisch noch bewerten und wir haben ein gewisses Sponsoring, wir haben ein gutes Sponsoring, aber wir haben natürlich auch noch nicht volle Budgets erreicht, wir haben steigende Zuschauerzahlen, haben wir dieses Jahr das auch noch mit höheren Eintrittspreisen und. So, das sind halt vakante Themen, wir arbeiten nach wie vor auch an neuen Themen, die uns im Sport voranbringen, aber es muss halt realistisch darstellbar sein, weil es bringt uns auch nichts zu überpacen, um, ich sage jetzt mal, dann die zwei Supertalente hier zu haben. Ne? Klar, bringen die auch mehr Einnahmen, so könnte man auch argumentieren, aber oftmals das, was dann zwischen Daumen und Zeigefinger steht, das ist dann trotzdem nochmal eine andere Größenordnung, als was ich dann an Mehreinnahmen über den Spieler habe. Das ist dann wieder der Unterschied zum Fußball, wo dann so ein Spieler, was weiß ich, dann 100 Millionen wert ist. Das ist ja dann auch tatsächlich wert, weil die natürlich dann die Trikotverkäufe weltweit ankurbeln und dann bringen die das auch in den ersten ein, zwei Tagen wieder rein, budgettechnisch.
Da auch eine andere Reichweite. Jetzt hast du schon viele Sachen angesprochen, Jörg. Ich würde jetzt mal noch einzeln reingehen. Erstmal auf zwei Sachen noch. Wie geht Jussi mit der Situation um? Wie haltet ihr Jussi auf gut Deutsch bei der Stange? Weil ist ja auch klar, dass jeder Trainer möchte ja auch die Vorbereitung nutzen, um sein System mit allen Spielern halt einzuspielen. Ne?
Ja.
Und klar, könnte ich mir jetzt vorstellen, würde ich jetzt als Trainer unruhig werden, wenn es jetzt heißt, Jussi, pass auf, du musst die ersten zwei Wochen und vielleicht das Vorbereitungsturnier ohne die zwei wichtigen Stellen bestreiten. Also wie haltet ihr da Jussi noch ruhig, sage ich mal so?
Ach, eigentlich am Ende, der ist entspannt, der wird ja auch gleich jetzt im Anschluss hier ins Büro reinkommen, wo wir noch ein paar Themen abklären. Am Ende arbeitet er mit dem, was er da hat zum Arbeiten. Ich meine, das ist auch seine Eigenverantwortung mit. Ne? Also er hat im Sommer ja auch letztendlich an dem Thema Importspieler mitgearbeitet. Mhm. Also das heißt, ich glaube, da sitzen wir alle in einem Boot und da ist angespannt. Also klar, jeder möchte das gerne. Ne? Und ich will auch eigentlich am Sonntag auf dem Mannschaftsbild eine komplette Mannschaft stehen haben. Das ist extrem wichtig. Aber am Ende nochmal arbeiten wir mit dem, was wir haben und mit dem, was wir letztendlich abbilden. Und wir werden alles dafür tun, dass wir letztendlich dann auch komplett in die Saison reinstarten. Das heißt jetzt auch nicht, dass wir hier noch 3-4 Wochen auf irgendeinen Importspieler warten. Das wird es nicht sein. Ne? Wir haben auch Hochkaräter, gerade auch in dem CCM Cup, oder wir spielen das erste Spiel gegen HK Mountfield. Ja.
Neuer Gegner mal.
Da müssen wir definitiv mit voller Kapelle spielen, weil auch die Pilsener, die haben schon angedeutet, die spielen eine Woche später gegen in der Champions Hockey League. Das heißt, die werden auch mit der A-Mannschaft zu uns kommen und da werden wir höchstes Eishockey erleben und da müssen wir einfach ready sein und da muss auch das Team stehen.
Ja, damit du nicht Kanonenfutter bist im Endeffekt. Die andere Sache ist die Fans. Du hast ja letzte Woche, ich glaube es war letzte Woche, ne, ein Statement veröffentlichen lassen, wo du nochmal eigentlich gerade das gesagt hast, was du jetzt auch gesagt hast mit dem Markt und wir arbeiten dran. Trotzdem, jetzt hast du ja nochmal auch verbal die Möglichkeit, den Fans auch vielleicht ein bisschen die Angst zu nehmen, die halt unruhig sind. Auch unruhig sind, was diese finanzielle Situation angeht. Du hast es gerade angesprochen, wir wissen es ja auch, du hast ja auch gesagt gerade eben, es war wieder ein Kraftakt, diesen Überschuss oder beziehungsweise dieses Defizit auszugleichen. Genau, das war letzte Saison Sechsstelle, das hat es, glaube ich, mal in der Feinen Presse schon gesagt. Ja. Das heißt, ja, was sagst du jetzt den Fans und auch mir, der ja auch in erster Linie noch ein Fan ist, die vielleicht sich auch, die auch Bedenken haben um die finanzielle Situation?
Ja, also an sich, der Sport, der bringt das immer mit Höhen und Tiefen. Ich glaube, die Entwicklung an sich am Standort Grimmitschau, die ist gut. Wir haben die letzten Jahre sehr viel getan. Wir haben unsere Umsätze sehr nach oben gedrückt. Also wir sind mittlerweile bei 4,7 Millionen Euro Umsatz. Wir haben die Eispiraten 2015 mit 1,8 Millionen Euro Umsatz übernommen. Das zeigt eigentlich schon eine Entwicklung, ne, nach oben. Das ist auch im Liga-Vergleich gar nicht so verkehrt. Nichtsdestotrotz, was ich schon eingangs gesagt habe, sind auch die Kosten, die Spielergehälter, alles ringsrum extrem verteuert. Wir hatten natürlich auch Themen mit Bande Licht und so, wo auch noch ein paar Nachwehen einfach mit sich schwingen. Das ist aber, ich sage jetzt mal, eine normale Situation. Wir müssen einfach immer zusammenstehen an dem Standort, nach vorne schauen. Das ist wichtig, sowohl im Sport als auch im wirtschaftlichen Bereich. Glaube ich, haben wir immer gute Lösungen gefunden und haben auch immer den Standort oben gehalten. Wir werden auch demnächst mit einer riesen Kampagne starten, das kann ich schon mal sagen. Ne? Also es gibt im Fußball auch viel Themen, wo sich der Club, ich sage jetzt mal, der Öffentlichkeit öffnet und vielleicht auch Anteile etc. Verkauft. Und da haben wir gerade auch Themen, die wir bearbeiten und werden da definitiv den Club noch transparenter machen, wo einfach jeder die Möglichkeit hat, da auch mit noch aktiver mit zu wirken, aktiver mit dran zu sein oder näher mit dran zu sein. Und das wird natürlich auch nochmal eine gewisse Stabilität mit reinbringen, weil du wirst das hier in der Region, glaube ich, nur über die breite Masse abbilden können, weil wir einfach auch trotzdem begrenzt sind. Ne? Wir haben eine gute Wirtschaft, wir haben eine gute Infrastruktur, was das Land, was die Stadt angeht, aber nichtsdestotrotz ist es halt extrem begrenzt. Ne? Also wir haben halt gerade auch das Thema Automobilindustrie etc. auf dem Schirm, und das ist natürlich auch nicht einfach. Also das sind Themen, die noch nicht extrem mit uns schwingen, aber das sind Themen, die auf uns zukommen werden, die es auch einfach nicht einfacher machen. Ne? Ja. Und deswegen appellieren wir auch nach wie vor an die Leute, ich sage jetzt mal, uns beim Spiel zu unterstützen, die Mannschaft zu unterstützen, das ist, glaube ich, immer das Wichtigste, dass wir halt das Ganze machen für den Sport, für die Spieler, für das oder für die Eispiraten, für den Standort, für den EDC. Das ist, glaube ich, das Wichtige, ne? Dass wir da einfach zusammenhalten und nach vorne schauen. Und alles andere wird sich immer wieder regulieren. Und am Ende, wir müssen halt schauen, dass wir noch mehr Verantwortung in die breite Masse mit reingeben, was einfach auch schwierig ist und ich sage jetzt mal auch nicht selbstverständlich ist, dass immer nur 1, 2, 3 Leute quasi den ganzen Standort mit
tragen,
mit, also über Wasser halten. Ne? Also so, dass das halt quasi immer mit dran bleibt. So. Und das sind wir aber, ich sage mal, auf einem guten Weg, ja, dass das passiert. Und sportlich am Ende, ich meine, es ist immer noch ein kleines Wellenbad. Eine ganze Konstanz haben wir da einfach noch nicht reinbekommen. Das bekommen wir aber auch nicht hin, solange wie wir nicht eine neue Infrastruktur haben. Mit der Infrastruktur wird es halt das Wellenbad immer geben. Mhm. Das kriegst du gar nicht anders finanziert. Das ist am Ende, wer das höchste Budget hat, der wird in der Regel auch Meister. Das ist selten mal, dass das anders ist.
Regensburg war halt mal jetzt so eine Überraschung
das
vor 3 Jahren.
Aber das wirst du auch immer wieder haben. Du wirst immer wieder überraschen. Wir hatten auch in dem Jahr eine geile Saison gespielt und das kannst du schon immer haben. Aber das sind halt Ausnahmen und das ist nicht planbar. Das ist halt immer der Unterschied, ob ich das planen kann. Viele Kollegen bei mir in der Liga, die können das halt planen, die können halt höhere Budgets planen und die können das, weil die das halt aus der Eigenleistung herausbringen. Die haben halt
Rosenheim andere, zum Beispiel.
Bestes andere Standorte.
Ja. Das ist ja genau das. Aber bevor wir, oder okay, lass uns direkt Rosenheim und oder die Liga mal nehmen, weil du es gerade angesprochen hast, ne? Weil du gesagt hast, auch Infrastruktur ist. Du siehst halt auch einfach, dass halt Mannschaften wie Rosenheim, die vor 3 Jahren Aufsteiger waren, oder vor 4 Jahren jetzt, dann war das erste Jahr, wo sie Playdowns gespielt haben und jetzt Stück für Stück geht es jetzt hoch. Und wenn man jetzt sieht, auch wie sich die Mannschaft da entwickelt. Die fangen, glaube ich, auch mit 5 Importstellen statt jetzt an. Regensburg, wenn du jetzt die Kaderplanung von Regensburg siehst.
Die alle mit 5 oder 6 Importstellen anfangen.
Ja gut, das ja, statt jetzt haben sie ja noch streiten. So viele, genauso wie Landshut. Da sind ja auch viele dabei, wie Siggi, der ja anscheinend jetzt dort einen deutschen Pass noch kriegen soll.
Ja.
Das sind alles so Sachen, wo man auch nochmal theoretisch darüber reden könnte, warum funktioniert das bei unseren Ämtern halt immer irgendwie nicht oder warum ist das da immer so langsam und dann wechseln die und auf einmal funktioniert es. Das ist für mich so ein Kuriosum. Aber trotzdem, siehst du halt einfach, was mit einer Infrastruktur oder mit diesen infrastrukturstarken Vereinen passiert, wenn die dann einfach hochkommen und sich jetzt etabliert haben. Alleine auch finanziell.
Ja, du siehst,
oder gehen die einfach ein hohes Risiko momentan?
Nö, die haben halt eine andere, ich sage jetzt mal auch politische Unterstützung und da läuft das ein kleines bisschen anders. Also von der Strukturentwicklung, da ist die Wertigkeit nochmal ein bisschen anders gegeben. Und dadurch entwickeln die sich auch. Ne? Ich meine jetzt in Rosenheim, da hat die Stadt und das Umland, ich sage jetzt mal das Land Bayern, 18 Millionen in den letzten Jahren in das Stadion investiert. Und jetzt hat der Club halt gesagt, okay, die letzten 6-7 Millionen, die investieren wir dann selber, ne, mit den Partnern, um dann halt, ich sage jetzt mal, das Sponsoring zu erhöhen. Und die erhöhen halt ihre VIP-Plätze von knapp 200 auf über 600 VIP-Plätze plus Loge. Mhm. Das ist sehr, sehr viel Geld.
Ja, und ist das bei uns nicht möglich, über Landesförderung das genauso hinzukriegen?
Das Thema ist ja letztendlich, also wir haben langfristig, haben wir die Ziele, ich sage jetzt mal, eine Strukturentwicklung am Standort herbeizuführen. Da muss ich auch sagen, dass selbst auch, ich sage jetzt mal, Stadt und Land alle hinter uns stehen mittlerweile und uns da auch unterstützen. Das ist eher ein positives Zeichen. Und es macht aber keinen Sinn, jetzt im Moment Millionen in, ich sage jetzt mal trotzdem, in unsere alte Infrastruktur zu stecken.
Okay,
das
verstehe,
ist einfach,
auf was du hinaus willst. Ja.
Das ist extrem schwierig. Ne? Ich wollte das selber auch als Grimmitscher, wo ich sage, klar, ist das cool, wenn du dann da reinkommst in den Sahnenpark, hast da vielleicht noch ein riesen Seitengebäude, wo du den VIP-Bereich hast, hast trotzdem die Infrastruktur von dem Stadion. Das ist alles schön und gut, aber das macht es nicht einfacher, weil die Infrastruktur außenrum, die ist halt sehr alt. Und die Bedarf, also wir haben da auch einen relativ hohen Investitionsstau, was allein nur Reparaturen und sowas angeht. Das ist halt auch ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ja. Da wirst du auch, du, am Ende der Sport, wie funktioniert er heutzutage? Ja. Der funktioniert halt ganz viel durch Investoren. Das ist halt einfach so. Ne? Das ist auch die Stadien, die Arenen, die Namen, die werden halt oftmals verkauft, weil da wirklich große Firmen dahinter stehen und als Werbeträger das dann nutzen. Das kriegst du aber mit so einer alten Infrastruktur nicht mehr abgebildet. Ne? Also das ist, gerade guck dir München an, mit ihrem Park, den die da gebaut haben und so, das kriegst du halt nur mit Investoren.
Da kriegst du ja direkt mal rein, Jörg. Du hattest ja, oder in dem Zuge der Einigung mit der Stadt, hieß es ja damals, der Stadionname kann über Sponsoring mit veräußert werden. Aufteilung war, glaube ich, 2 Drittel, ein Drittel die Stadt, 2 Drittel die Eispiraten. Und dann ist es um das ganze Thema ruhig geworden. Ist es bewusst ruhig geworden oder gab es keine Angebote für den? Oder?
Doch, es gab da Gespräche. Es gab auch Gespräche, also die schon sehr tief waren. Aber ich sage jetzt mal auch nicht zu jedem Preis. Es gibt gewisse Wertigkeiten.
Wollte es nicht verschenken.
Genau, es gibt gewisse Wertigkeiten und die gilt es einfach einzuhalten und weil da auch sehr viel dahinter steht, hinter so einem Stadionnamen, egal ob das jetzt ein neues oder ein altes Stadion ist. Und deswegen müssen die Wertigkeiten eingehalten werden. Wir haben da klare Preisvorstellungen und die Gespräche sind halt, ich sage jetzt mal, doch schon auch gescheitert, was jetzt aber nicht schlimm ist, da gilt es trotzdem weiter nach vorne zu schauen, aber da liegt jetzt nicht unser Fokus drauf. Am Ende liegt der Fokus auf der Mannschaft, auf der Vermarktung, um den Sport zu entwickeln. Ne? Wir haben jetzt eher das Thema gerade über die Sommermonate gehabt. Wir wollen gern eine neue Loge bauen für ca. 60 Leute. Sind da eigentlich auch sehr weit und haben aber trotzdem jetzt noch ein paar Themen, die wir da abgleichen müssen. Und das ist halt aber auch wieder die Frage, was können wir auch noch an Risiko vertragen? Ne? Also wir haben halt jetzt auch, wir sind immer sehr viel Risiko gegangen, wir haben auch immer überbudgetiert, also wir haben schon mehr in die Mannschaft reingepumpt, als was wir eigentlich tatsächlich hatten, um einfach auch sportlich qualitativ mithalten zu können. Und man ist dann halt trotzdem auch persönlich mal an dem Punkt, wo man sagt, okay, das Risiko, das übersteigt jetzt auch meine mögliche oder unsere Möglichkeiten und jetzt müssen wir halt auch einfach mal wieder zur Basis zurückkehren. Also so wie wir auch 2015 angefangen haben, wo wir gesagt haben, okay, wo stehen wir jetzt? Und was können wir jetzt für Maßnahmen machen, die uns auch wirklich voranbringen und halt nicht immer einen Schluck aus der Pulle nehmen und noch mehr Risiko, noch mehr Risiko. Ne? Ich habe das jetzt auch mit einem Sponsor von uns gehabt, da ging es um das so LED-Bänder im Stadion. Und das ist nicht einfach und da gab es auch harte Gespräche und Diskussionen und auch, ich sage jetzt mal, ein paar Streitthemen, aber halt nicht um jeden Preis, wo ich sage, ich kann das nicht oder ich trage das Risiko nicht allein als Club. Mhm. Na, entweder ist das ein Thema, was halt vorfinanziert wird von Dritten, ansonsten kriegen wir das nicht hin. Ich meine, wir haben trotzdem auch mit dem Licht und der Bande sehr viel vorfinanziert. Ja. Na, auch wenn wir Unterstützung durch Crowdfunding etc. bekommen haben, aber trotzdem haben wir da einen riesen Pulk vorfinanziert und das musst du erstmal regulieren.
Was du jetzt auch in deine Budgetplanung wieder mit reinnimmst,
als Abschreibung. Ja, klar.
Wo sollen denn die LED-Bänder entstehen?
Die machen eigentlich nicht an vielen Standorten Sinn. Ne? Die machen Sinn über der Business Lounge, die machen Sinn an dem VIP-Balkon, wo quasi unsere Sponsoren stehen, an dem bei der Sportsbar. Ich glaube, das sind Punkte, die aktuell Sinn machen. Ne? Ja. Die alte Werbung, die statische Werbung durch LED-Werbung zu ersetzen, ich glaube, da verliert das Stadion dann auch den Charme. Das ist dann zu digital für das alte Stadion. Dann kannst du auch wieder den Weg gehen und sagen, okay, das alte Stadion umbauen, aber das ist jetzt nicht die Zielführung.
Ist ja das, was du gerade eben gesagt hast, wie viel willst du noch investieren, wenn du vielleicht eine andere 5-Jahres- oder 10-Jahres-Planung halt hast.
Ja.
Jetzt hast du ja, oder wir reden ja schon die ganze Zeit jetzt eigentlich über Sponsoren und über Investoren. Jetzt ist es ja so, dass die wirtschaftliche Lage momentan ja auch für viele Firmen schwierig wird. Jetzt ist es ja auch kein Geheimnis, dass einige Sponsoren ihre Planungen oder ihr Engagement nicht also reduzieren mussten, einige sogar vielleicht komplett einstellen mussten. Wie seid ihr im Sommer mit der Situation umgegangen?
Ach, eigentlich auch, du musst immer nach vorn schauen. Also das bringt jetzt nichts. Ich sage jetzt mal das, was ich da an Gesprächen habe und vielleicht auch an Budget verliere aus verschiedensten Gründen, weil Firmen vielleicht selber andere Marketingstrategien verfolgen. Das war zum Beispiel bei uns ein Riesenthema, weil Firmen vielleicht ein anderes Potenzial in einer anderen Sportart sehen oder was auch immer. Also du hast immer eine Fluktuation in dem Sponsoring drin. Das stimmt, dass das dieses Jahr ein bisschen größer ist, auch aufgrund der wirtschaftlichen Situation. Nichtsdestotrotz gilt es nach vorn zu schauen und meine Sponsorenbeauftragten haben auch den Auftrag, das zu kompensieren über Neuakquise. Ne? Wir haben auch neue Partner dazu gewonnen, aber noch nicht in der Größenordnung, wie wir es eigentlich brauchen. Also da ist immer noch Potenzial nach oben. Wenn ich das ganze Thema, ich sage jetzt mal budgettechnisch einkürzen würde, dann bräuchte ich über die zwei Imports auch nicht mehr reden, weil dann wären die Stellen auch sofort weg. Ne? Also deswegen müssen wir immer in einem gewissen Risiko mitschwimmen und müssen letztendlich auch gewisse da gilt es einfach gewisse Sachen mitzunehmen und das ist einfach nicht untypisch. Ne? Also wir haben jedes Jahr Fluktuationen. Das eine Jahr ist es mal nur 2% oder nur 1%. Jetzt sind es halt mal 4-5%. Aber du hast natürlich auch andere Umsätze. Ne? Wir sind mittlerweile im Sponsoring bei 2 Millionen Euro reines Geldsponsoring plus 500 oder 450.000 Euro Sachsponsoring, also knapp 500.000. Das ist schon eine relativ große Nummer. So, also es sind schon auch viele große Firmen dabei. Und jetzt muss man einfach auch schauen, wie die Entwicklung ist. Ich sage, am Ende wirst du es immer über einen guten Sport abbilden, über die Mannschaft. Ich glaube, das haben wir die letzten Jahre gut gemacht, haben uns da auch Mühe gegeben. Potenzial ist da immer da. Es gibt auch viele, die uns sagen, wie es besser geht. Mhm. Du musst es aber mit den Möglichkeiten halt erstmal auch besser umsetzen. Das ist halt auch ein Fakt. Ne? Also das ist auch, ich sage das auch oftmals, weil wir auch Diskussionen haben, auch meine Position, die ist immer offen. Ne? Also wenn da jemand glaubt, dass er das gut kann, da bin ich auch jederzeit offen dafür, dass es jemand besser macht.
Da ist mein Büro und versuch dich mal.
Genau. Ja. Ja.
Jetzt ist es ja so, wenn ich mich richtig erinnere, gelesen zu haben, ist unser Budget ja trotzdem 4,1 Millionen, war das sowieso? Hm. Das müsste ja dementsprechend, was wir auch das letzte Jahr, glaube ich, hatten.
Ja.
Wie, also haben dann andere Sponsoren ihr Engagement erhöht, wenn die einige weggebrochen sind? Oder wie konnten wir das dann auf...
Nee, wie gesagt, das sind auch so gewisse Risiken, Vorrisiken, die wir eingehen, wo wir versuchen, das gleiche Budget darzustellen. Also es ist nicht so, dass du quasi vor der Saison 100% an Geld einsammelst und dann einfach, ich sage jetzt mal, das ausgibst, was du eingenommen hast, sondern das ist ein ganz dynamischer Prozess. Ne? Also du hast, ich sage jetzt mal, im Mai, wenn wir die Lizenz unterschreiben oder die Lizenzierung fertig machen, da ist die Zielstellung 60% Hürde zu erreichen. Ne? Das ist schon gar nicht so einfach, 60% dann von dem Gesamtsponsoring schon darzustellen. Jetzt könnte man sagen, ja gut, dann fangt doch halt schon im August, September, Oktober für das neue Jahr an. Mhm. Aber viele Firmen tun sich da auch schwer, so langfristig vorzuplanen.
Gerade jetzt.
Und das genau, das wird nämlich jetzt noch ein schwieriger Prozess. Das werden viele situative Entscheidungen. Es wird auch darauf ankommen, wie ist die wirtschaftliche Gestaltung in der Region? Ne? Was kommen vielleicht für neue Branchen hinzu, die stabil sind, die Wirtschafts- oder die stabile Arbeitsplätze mit in die Region bringen und. Das sind ganz viele Punkte und da werden wir auch nie 100% zum Saisonstart unser Budget erreichen. Also das ist gar nicht möglich. Ja. Ne? Und daran arbeiten wir. Das ist, wie gesagt, ein dynamischer Prozess und dann wird sich zeigen, wie wir da vorankommen.
Ein großer Punkt im Budget war bestimmt auch, oder sind immer ja auch die Zuschauer, die Fans und die Ticketpreise. Jetzt habt ihr seid ihr den Weg jetzt beschritten, die Ticketpreise für Vollzahler auf 20 Euro zu erhöhen, ermäßigt 15 Euro, habe ich gerade nochmal nachgeschaut. Sitzplatz, korrigier mich, waren es 30 oder 27?
Nee, 25 Euro, guck mal rein.
25.
Du hast das dicke Ding hier vor dir.
Ich habe das dicke Ding hier vor mir.
25 Euro,
ja. Jetzt ist ja die magische Grenze von 20 Euro für den Stehplatz, zumindest in der Fanszene gibt es ja so dieses maximal einen 20 für einen Steher, gibt es da ja so diese Grenze. Jetzt habt ihr die 20-Euro-Marke erreicht. Wie geht ihr damit um, dass jetzt wirklich sagst, okay, du musst es jetzt erhöhen und hast jetzt so eine Grenze erreicht mit 20 Euro, wo du sagst, okay, das ist das, was die Fanszene gerade noch so mitträgt.
Ja, also das hängt am Ende hängt das an den letzten Jahren auch, oder hängt das mit den letzten Jahren zusammen. Am Ende, wenn du budgettechnisch nicht zurechtkommst und musst bezuschussen, du hast ja nicht viele Faktoren. Ne? Du hast im Catering, kannst du nur gewisse Größenordnung oder in gewissem Maße erhöhen, wobei das kein direktes Verhältnis für uns ist. Du hast das Sponsoring und du hast das Ticketing. Merchandising und so die Sachen, das nehme ich mal raus, weil es ist jetzt keine Riesenentwicklung. Und im Ticketing, wenn ich da jetzt im Vergleich der Liga schaue und auch mit meinen, ja, ich sage jetzt mal, Konkurrenten oder auch ich sage jetzt mal Clubs aus der Liga spreche, da habe ich viele Clubs, die sagen, wir bieten gar keine Tickets unter 30 Euro mehr an. Die haben natürlich einen riesen Dauerkartenbereich durch ihre Sitzplätze. Und alles andere wird da extrem teuer, ne? Weil die Infrastrukturen oder an sich der Sport, der bedarf halt einfach mehr Geld oder mehr finanzielle Bezuschussung. Und wir haben jetzt halt auch überlegt, was ist jetzt der richtige Weg? Es macht auch keinen Sinn, 25 Euro ne, für die Stehplatzkarte zu verlangen, obwohl du das eigentlich, wenn du die Zahlen mal tatsächlich hernimmst, wahrscheinlich verlangen müsstest.
Okay.
So, und wir müssen halt jetzt schauen, dass wir dann halt im Sponsoring und in anderen Themen wieder besser sind oder noch wieder guten Sport abbilden, um dass noch mehr Zuschauer unseren Sport anschauen und quasi ins Stadion kommen. Dann fängst du das wieder auf. Und wir haben halt gesagt, okay, wir müssen halt schauen, dass es nicht überpaced wird. Wie du schon sagst, ne, mit der magischen Grenze mit den 20 Euro, wir haben uns da extrem schwer getan. aber mussten jetzt halt irgendwo den Schritt gehen, weil wir auch im Gesamtticketing im Liga-Vergleich sind wir halt wirklich ganz unten mit. Du hast halt Jandor oder Weiden und so, ne? Die haben halt einfach nicht die Kapazitäten, aber selbst wenn ich zu meinen Kollegen in Sachsen schaue, das sind halt riesen Unterschiede. Und die Unterschiede, die sind jetzt mal nicht 50.000, sondern die sind halt mal 400 oder sogar fast eine Million Unterschied. Was die mehr einnehmen, Ticketing. Und das ist halt Geld, was uns fehlt. Wir sind im Sponsoring und überall sind wir nicht schlecht aufgestellt. Aber das ist halt gerade im Ticketing, das ist halt einfach, weil wir ein reines Stehplatzstadion. Das ist ein Kult, das ist schon cool.
Aber bei Weiden, siehst du ja, dass die das Theater halt haben. Die haben die 25 Euro und die kriegen das Stadion nicht mal voll. Weil die Gästefans erstens sagen, nee, für 25 Euro kommen wir nicht ins Stadion. Ja. Und die Heimfans sagen, oh, für 25 Euro, also...
Aber die haben dann halt eine andere Struktur, ne? Die haben dann halt wieder Investorengruppe hinten dran, die dann den Spaß immer ausgleichen und halt mitfinanziert. Nee,
was ich damit sagen will, es bringt ja nichts, 25 Euro aufzurufen als Eintrittspreise und du hast jetzt einen Schnitt von
2,8, dann hast du 2, ne? Das kann ja auch keine Philosophie sein. Mhm. Ich sage jetzt mal, dass der Fan, ich sage jetzt mal, das 1:1 finanziert und die Region vielleicht drunter leidet, das ist ja Quatsch. Wir wollen ja schon auch mehr Leute für den Sport begeistern. Wir wollen die Fanbase noch erweitern. Ich muss ja sagen, die Fanbase bei uns, die ist auch cool, die macht einen geilen Job. Ne? Die stehen hinter der Mannschaft, die stehen hinter dem Standort. Ich meine, die Kulters haben jetzt hier das Stadion einfach mal im Sommer gestrichen.
Ja.
Also erstmal ist die Frage, wo darfst du das im Stadion?
Genau.
Die andere Sache natürlich, die Fanbase findet sich für solche Sachen. Subotnik, da waren brutal viele Helfer wieder da gewesen. Wir haben über den Sommer haben uns extrem viele bei Wohnungen geholfen, bei irgendwelchen anderen Themen, bei Reparaturen oder sonst was. Also auch an die Helfer und alle, die immer für uns da sind und auch alle Fans, die jeder, der einmal zu uns zum Spiel kommt, muss man einfach ein großes Dankeschön sagen. Nur durch die ist überhaupt der Standort noch so da. Ja. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, viele schimpfen auch, ne? Oder wie du sagst, sind vielleicht nervös, aber das dreht sich meistens bei uns Sachsen dann so ein bisschen ins Meckern. Das ist halt trotzdem, du musst den Sport halt finanzieren können. So, das ist halt unsere Basis. Und dafür kämpfen wir, dafür stehen wir ein, wir stehen dafür gemeinsam ein und da gilt es halt einfach dran zu arbeiten. Und ich glaube, die Fanbase, das entwickelt sich gut. Wir haben immer noch steigende Zuschauerzahlen und das macht es halt den Standort aus. Und wir sind halt das gallische Dorf, wir sind oldschool. Das werden wir auch noch die nächsten Jahre sein und wir werden auch, wenn wir neu denken, werden wir auch unser versuchen, Oldschool-Charakter mit reinzubringen geht immer nur gemeinsam. Und nochmal kurz zu den Preisen zurück.
Ja.
Am Ende ist die magische Grenze jetzt erreicht, aber wir wissen trotzdem nicht, wie die weitere Entwicklung draußen auf dem Markt ist, wie die Preise an sich sind und das kann man nie garantieren, so ein Thema. Und nochmal, wir spielen auch zweite Bundesliga, also wir spielen DL2, wir spielen jetzt nicht irgendwas und das auch schon über viele, viele Jahre und das muss man sich erstmal gönnen, also ne, oder leisten können. Ja. Also das muss man auch sagen. Wir sehen natürlich auch viele Standorte, die dann absteigen und hochgehen. Wir waren jetzt die Woche am Gäubodenfest in Straubing, da hatte ich Kollegen mal aus Selb getroffen und so. Also ne, da gibt es auch viel hin und her und lasst uns das alle gemeinsam genießen, hochhalten, dass wir letztendlich auch die DL2-Standort genießen können.
Ne? Auf jeden Fall. Und weil du das gerade angesprochen hast, wo ich dir dazwischen gekrätscht bin, wenn du sagst, Weißwasser oder die sächsischen Vereine, die haben uns ja auch das oder noch den Vorteil voraus, das hast du ja gerade gesagt, wir haben ein reines Stehplatzstadion, bis auf die Sitzplätze, die wir halt haben mit der Tribüne. Wenn du halt einfach in Weißwasser 1800 Sitzplätze verkaufen kannst für wahrscheinlich 35 Euro, dann hast du halt einfach auch genau diese 500, 600.000 Euro halt mehr. Jetzt ist die Frage mal so interessehalber, weil es ja bei uns immer darum geht, ja, wo bauen wir denn jetzt oder wo hast du denn noch Möglichkeiten, Sitzplätze halt hinzukriegen? Wir haben jetzt zum 40. Geburtstag, den haben wir da so eine Sitzschale halt gekauft, haben die auf einen Hochstuhl drauf gebaut. Das war so dann sein Geburtstagsgeschenk, so von wegen, hey, du bist jetzt 40, jetzt hast du Anrecht auf einen Sitzplatz. Und die Sitzplätze kannst du dir halt bei den ganzen Sportbedarfsläden halt für, keine Ahnung, 40 Euro halt online bestellen. Und wenn du ab 3 Stück hochst, bezahlst du so ein Ding 25 Euro. Da haben wir so gesagt, naja, dann nimmst du halt einfach bei uns mal so eine Haupttribüne, machst halt ein paar Leisten drauf und schraubst halt einfach mal wirklich 1000 solche Dinger halt da drauf. wäre das nicht auch eine Möglichkeit oder darf man das gar nicht? Also das war jetzt so aus so einer Bierlaune raus, die bei uns da so entstanden ist.
Die Frage ist, wollt ihr das? Ne? Also naja, du musst halt immer trotzdem sehen.
Die Nachfrage ist ja anscheinend trotzdem da. Wenn ich
also jetzt die sehe, Nachfrage die ist da. Immer
ausverkauft.
Die Nachfrage ist da. Man darf aber auch nicht vergessen, der Unterschied von dem Stehplatz zu dem Sitzplatzticket liegt aktuell nur bei 5 Euro.
Genau.
Wir haben noch keine Prime-Zone oder sonst was eingerichtet, wo dann ein Ticket halt 35, 40 Euro kostet. Mhm. Das haben wir nämlich nicht bei uns. Und die Frage ist natürlich auch, will ich quasi auf dem ja doch dann nahe Stein sitzen. Ne? Das siehst du ja auch in Bad Nauheim. Die haben das, glaube ich, die haben nur Holzbretter, die haben gar keine Sitzschalen.
Okay.
Die haben Holzbretter durchgezogen und dann hast du halt deine Holzbrettnummer quasi und sitzt dann da drauf. Damit kannst du schon die Sitzplätze erhöhen, aber ob du damit vorankommst, das glaube ich nicht, weil wie gesagt, der Unterschied ne, von dem Stehplatz zu einem Sitzplatz ist aktuell 5 Euro. Die Frage ist, wenn ich das jetzt nur auf den Boden nagel, kann ich dann 5 Euro auch mehr verlangen oder sagt dann der Zuschauer, nee, das ist es mir nicht wert, ne? Nur dass ich jetzt auf der kalten Plastikschale sitze, weil darfst nicht vergessen, dadurch, dass das Stadion offen ist, hast du halt auch Spieltage mit minus 10, minus 15 Grad, wo du froh bist,
dass du
stehen kannst. Ja. Und das hast du halt in den Arenen nicht, da hast du keine Temperaturschwankungen, da hast du immer konstante Temperatur. Im Gegenteil, wenn du dann im Winter von draußen nach drin gehst, ist es dann im Stadion noch eher warm. Und das sind dann Unterschiede und ich finde, das ist dann auch so der Qualitätsanspruch. Also ich würde jetzt gar nicht, die Themen hatten wir halt auch schon diskutiert, ne? Einfach jetzt auf den Beton draufnageln und dann setze die Sitzschalen. Aber die Frage ist halt, willst du das? Ne? Also das ist so auch vom Optischen her, ich weiß nicht, ob das uns den riesen Mehrwert bringt.
Ja.
So, und wenn du dann halt die Investitionen, da kommen jetzt nicht nur die 25 Euro für die Sitzschale, sondern kommen noch andere Themen mit dazu. Da musst du vielleicht auch noch Betonfundamente setzen, weil das ist trotzdem ja nur der Stein und unten drunter ist nicht. Also das ist Kiesschutt und was weiß ich. Und das heißt, das muss auch alles nochmal befestigt werden und dann entstehen halt doch wieder Mehrkosten. Und dann hast du vielleicht die erste Saison schon wieder, ich sage jetzt mal, nur Investitionen getätigt und dann hast du eigentlich gar nicht die Mehreinnahme mit drin. Ne? Und das ist halt immer die Frage. Das ist wieder der Unterschied, wo ich sage, okay, in was investierst du halt? Ne? Das ist jetzt wie mit so einem Hospitality-Bereich. Das ist eine ganz andere Größenordnung, die da mit sich schwingen. So, aber das ist eine gute Sache. Wir können ja mal eine Umfrage machen, wer alles quasi sich auch auf die
Steine setzen würde,
Steine
wenn da Sitzschalen drauf sind.
Das, genau.
Müssen wir mal mit Aaron veranlassen. Also können wir mal wirklich so mal schauen, wie viele Leute das mittragen würden, eventuell sowas. Die sagen würden, nee, ich würde mich schon, Hauptsache ich kann mal sitzen. Ja. Und wie gesagt, gibt ja auch schöne Sitzkissen von den Eispiraten. Ja. Wir haben ja auch einen Klitsch ins Geschenk. Ja.
Weil ein Thema hast du halt, ne? Du hast dann keine Erhöhung. Und dadurch, dass du ein Stehplatzstadion hast, musst du halt sensible Bereiche finden, wo du dann den ganzen Block als Sitzplatz machst. Weil wenn sobald dann einer wieder steht, ne, dann brauchst
siehst du nichts. Irgendwie. Genau, das ist ja Quatsch. Genau, also siehst du, musst schon gucken, wo macht es Sinn.
Weil das war ja auch die Tribüne, die wir damals gebaut haben, hatten wir extra drauf geschaut, dass wir halt die Erhöhung mit drin haben, dass die Leute, die davor stehen oder die dann auch sitzen, vollen Blick haben und nur das macht eigentlich Sinn. Normalerweise würde das Sinn machen, auch die Sitzplätze, so wie du es jetzt an der Business Lounge hast, die quasi unterm Hallendach einmal ringsrum ziehen, das wäre perfekt.
Aber da gibt es ja, glaube ich, ein Problem mit der Statik, glaube ich, oder? Mit der Statik vom Hallendach, glaube ich, oder?
Das ist auch wieder ein Thema, was du halt investierst. Ich glaube, du kannst heutzutage alles bauen, wenn du das nötige Geld dafür hast und das könntest du schon machen. Aber nochmal, am Ende haben wir wieder die alte Struktur.
Genau, das, was wir vorhin schon hatten. Einmal muss ich noch den Finger in die Wunde legen, Jörg, weil wir von Investitionen im Stadion gesprochen haben. Ein großes Thema sind ja immer noch die Toiletten. Wie gibt es da dieses Jahr zumindest Fortschritte, die geplant sind? Oder wie
also da gibt es Fortschritte, die geplant sind und die jetzt auch zeitnah umgesetzt werden. Wir haben jetzt zufällig morgen früh einen Containertransport, wo wir quasi alte Container aus dem Stadion nochmal rausziehen und dafür auch tatsächlich morgen schon einen neuen Toilettencontainer mitbringen. Hier ist aber das Thema, das ist auch, ich sage jetzt mal, ein Container, ein Herrencontainer. Und die Auflage ist es als erstes quasi einen Damencontainer zu installieren.
Genau.
Und deswegen bauen wir, ich sage jetzt mal, in den nächsten Wochen den Container um und ich denke auch zu den ersten Spielen, dass das Thema dann fertig ist.
Ja.
weiß jetzt nicht, ob am 1., 2., 3. Spiel Zielstellung ist das erste Spiel, dass das fertig ist. So, da haben wir zumindest in dem Damenbereich schon mal was mehr geschaffen und wir wollen aber noch einen zweiten Container. Also wir haben die Container auch schon da.
Ja.
Die standen auch letzte Saison schon da. Dann versuch nochmal einen zusätzlichen Container zu installieren. Einen Nachteil hast du. Du hast natürlich trotz alledem bei den Derbys erstmal nicht einen Mehrwert geschaffen, weil du ja trotzdem die Fantrennung hast.
Ja.
So, in dem Fantrennungsbereich habe ich halt immer nur die Lösung, über Mehrkosten was anzumieten. Und da muss man diskutieren. Ich denke, klar, von Weißwasseraner Seite werden viele sauer sein und sagen, oh, fahre ich jetzt dieses Jahr nicht hin.
Mhm.
Das wird sich zeigen.
Na gut, wenn zumindest die Abstimmung mit der Security klappt, dass die Damen dann oben in die Gäste, ins Hauptgebäude reingehen, dann hast du das ja zumindest schon mal abgefedert.
Am Ende, wenn wir nicht die Querelen hätten, die wir oftmals dann haben, wäre das auch kein Problem.
Ach, wenn du jetzt die Gästetrennung gar nicht machen müsstest, wie es zum Beispiel ist, wenn... Ah gut, die hast du ja nur bei Hochsicherheitsspielen, oder? Wenn jetzt Bad Nauheim da ist, hast du ja keine Gästetrennung. Oder da kann ja der Fan aus Bad Nauheim kann ja überall hingehen, pieseln.
Genau.
Jörg, lass uns jetzt mal zurückgehen und mal auf die Saisonvorbereitung jetzt mal schauen, um jetzt die letzte Viertelstunde bei unserer Stunde, die wir uns vorgenommen haben, noch damit zu füllen. Wie du schon gesagt hast, die Mannschaft beginnt jetzt am Wochenende mit dem Training in Grimmitschau auf dem Eis. Du hast jetzt davon gesagt, Samstag schnüren sie so ihre Schlittschuhe. Sonntag ist dann der Media Day mit dem öffentlichen Eistraining. Wie blickst du denn jetzt auf das kommende Wochenende? Auch morgen Abend noch die große Saisoneröffnung in Blankenhain. Wie blickst du jetzt auf das kommende Wochenende?
Ja, die Jungs haben das jetzt schon wieder, also ich gehe jetzt mal erstmal von Jungs, quasi von unserem Office-Team, gehe ich jetzt erstmal ein. Also wir haben jetzt schon auch, die letzten paar Wochen waren extrem anstrengend. Wir sind, ich sage jetzt mal, vor 14 Tagen alle aus dem Urlaub gekommen und sind seitdem eigentlich laufen auf Hochtouren. Und gerade jetzt auch die nächsten Tage, also jetzt morgen das Season-Opening im Schloss Blankenhain, dann Samstag eigentlich das erste Training, ich sage jetzt mal, digital aufbereiten. Und dann am Sonntag das erste öffentliche Training, wo wir auch noch so ein paar zusätzliche Sachen in der Vermarktung mit einbringen wollen, laufen wir da halt schon extrem auf Hochtouren. Ne? Wir sind jetzt auch gerade deswegen halt unser Podcast ein bisschen später losgegangen, waren wir noch in Blankenhain und haben, ich sage jetzt mal, die restlichen Sachen positioniert, aufgebaut und versucht voranzubringen. Und das ist halt immer sehr angespannt. Ne? Es ist dann auch immer angespannt, klappt alles, geht alles nach vorne und genau. Schaut Aaron gerade rein.
Aaron?
Ja. Ja.
Okay. Danke, Aaron. Nächste Frage. Wir haben momentan, Stand jetzt, 6 Neuzugänge zu integrieren. Gegebenenfalls kommen ja noch unsere 2 Importstellen dazu. Was sind denn so für Teambuildings geplant? Es war schon zu lesen, dass auf jeden Fall wieder das Golfturnier steigen wird. Wie gesagt, das ist ja ein hohes Gut.
Ja. Die Jungs haben Glück dieses Jahr, dass sie halt zweimal eigentlich golfen können, weil einmal wir im Rahmen des CCM Cups ein Golfturnier spielen, am 28.
Mit den anderen Mannschaften?
Mit den anderen Mannschaften und auch mit Sponsoren. Das ist ein bisschen ein größeres Event. Dann werden wir nächste Woche eigentlich schon ins erste Teambuilding starten. Ich hatte extra mich mit den Kapitänen von der letzten Saison ein bisschen abgestimmt. Die wollen dieses Jahr Paintball spielen. Das heißt, da werden wir so eine Paintball-Anlage haben wir jetzt gemietet. Werden da ein bisschen ein Teambuilding machen, auch dann abends, wo die Familien dann wieder nochmal dazukommen, dass die sich auch kennenlernen.
Mhm.
Dann haben wir, ich sage jetzt mal, auch ein Beachvolleyball-Thema, wo wir sagen, okay, wir wollen, oder das haben die Jungs sich selber gewünscht, dass wir auch nochmal einen Beachvolleyball machen. Und bleiben aber hier in der Region. Also wir machen keine großen Touren aktuell. Waren ja auch Themen wie England. Ne? Das war ein bisschen ein Zeitthema. Ich musste dann irgendwann die Entscheidung treffen. Bei den Engländern ging das halt nicht zu entscheiden, weil es da auch um die Finanzierung ging. Und dann haben wir gesagt, okay, dann lassen wir das weg. Weil das wäre zum Beispiel auch ein ideales Thema gewesen, wenn man auswärts mit so einer Mannschaft unterwegs ist, da ein Teambuilding einzubauen. Dieses Jahr machen wir das alles vor Ort, aber wir haben auch am Ende eine schöne Region und es gilt natürlich auch den Fokus auf den Sport zu bringen. Ne? Also am Ende, die sollen ruhig mal 1-2 kleine Sachen nebenbei machen oder 3 Sachen nebenbei machen, aber am Ende geht es darum, dass wir uns gut vorbereiten und die Teambuildings, ich sehe es eher so, dass die sollen mal Spaß haben, aber auch regenerieren an dem Tag. Ne? Jetzt, gerade das Paintball und so, gut, kann man jetzt wieder drüber streiten, ist das Regeneration oder nicht, aber am Ende sind es Leistungssportler, für die ist das dann doch eine Regeneration. Oh. So, und die sind dann auch nicht den ganzen Tag beansprucht und können einfach auch mal unter sich sein, können mal, ich sag jetzt mal, ihre Kabinen, ihre Regien schon mal festlegen.
Ja, genau.
Und das finde ich eigentlich ganz gut. Ja. Und da muss man einfach gucken, was auch die Trainer noch brauchen. Ne? Das am Ende, wir haben auch viele individuelle Themen, wo dann der Trainer reinkommt und sagt, okay, pass auf, die Spieler sind jetzt gerade überpaced. Wir brauchen mal Ruhe oder wir brauchen mal einen Grillabend oder wir brauchen mal das oder wir brauchen mal das. Das ist dann ganz individuell. Ja. Ne? Das steuern wir dann je nach Belastung. Das wird sich dann zeigen.
Ein Highlight einer Vorbereitung ist ja, was hast du ja vorhin schon angesprochen, das Turnier und gerade eben auch, ne, mit dem HK Mountfield, mit Pilsen und auch mit Bremerhaven.
Ja.
Wenn man jetzt das Line-Up sich dieses Jahr anguckt und das vergleicht mit dem Line-Up vom letzten Jahr mit Deggendorf, Selten, Bad Nauheim, ist das ja dieses Jahr nochmal ein ganz anderes Niveau, ohne jetzt den anderen Mannschaften zu nahe treten sollen, aber es ist halt einfach Fakt. Wie kam das zustande? Erstens, dass wir das Turnier nochmal machen können und zweitens, dass du das Niveau auch erhöhst.
Na gut, CCM ist nach wie vor ein zuverlässiger Partner von uns, was im Equipment-Bereich angeht. Deswegen letztendlich auch die Namensgebung nach wie vor von dem Cup. Und unser tschechischer Partner Amboseli, der Václav Kot, unterstützt uns halt im Sport, ich sage jetzt mal sekundär. Also der tut immer wieder, kommt er mit Ideen und mit seinen Landsleuten, mit seinen tschechischen Teams um die Ecke. Und das bringt uns halt auch eine gute Beziehung. Also ich muss sagen, wir pflegen mittlerweile eine extrem gute Beziehung nach Pilsen. Ich meine, da ist Martin Strager einer der erfolgreichsten Eishockeyspieler wahrscheinlich der Welt mit, dem der Club gehört. Der gehört mittlerweile, ich sage jetzt mal, zu unserem Freundeskreis oder zur Eispiratenfamilie. Und somit ist jetzt auch HK Mountfield wieder mit dazugekommen, mit Bremerhaven, klar. Da sind wir froh drüber, dass wir denen so ein Line-Up bieten konnten, dass die auch hierher kommen. Für die ist es natürlich auch immer wichtig, ein gutes Line-Up in so einem Turnier zu haben. Und deswegen sind wir da froh und haben da auch eine positive Entwicklung. Aber wie gesagt, das ist letztendlich auf unseren tschechischen Partner, auf Amboseli zurückzuführen, der hier in der Region viel macht und versucht auch der Region was wiederzugeben. Und ich denke, darüber gelingt das auch sehr gut. Mhm. Ich habe schon gesagt, nächstes Jahr wollen wir dann New York Rangers und Chicago Blackhawks und sowas hier
da, wo
zum CCM Cup.
Wo Martin auch noch Kontakte hat. Also, bei dem Turnier, beim ersten Spiel, soll ja auch André seinen Abschied feiern. Das ging ja jetzt auch schon mehrmals durch die Medien. Kannst du schon sagen, was da genau geplant ist? Es wurde mal geschrieben, er soll die Mannschaft halt nochmal als Kapitän halt anführen. Ja. Dann logischerweise, das Trikot hat er sich ja verdient, soll und das Hallendach. Sind das so die Sachen, die da so geplant sind? Oder?
Ja, man muss immer unterscheiden. Es gibt einmal, glaube ich, einen internen Abschied und einen Abschied quasi auch vom Club. Intern ist natürlich irgendwann, wo man sagt, man muss mal ein Legendenspiel organisieren, wo er dann mit seinem Team gegen ein anderes Team spielt. Ne? Ich habe dann immer schon so philosophiert, keine Ahnung, gibt ja genügend Spieler, die auch aus seinem Freundeskreis mittlerweile auch zum Eishockey-Kreisen gehören und quasi aufgehört haben. Und da kann man dann mal ein Legendenspiel machen. Das ist aber eher auf nächstes Jahr geplant. Und dieses Jahr haben wir gesagt, okay, wir wollen einfach, ich sage jetzt mal, das Clubtechnische oder Clubpolitische abbilden und haben gesagt, okay, wichtig ist, dass sein letzter Club, auf den er quasi das letzte Spiel macht und gemeldet ist, müssen die Eispiraten sein. Das kann jetzt kein Punktspiel sein, das ist auch klar.
Ja.
Und deswegen nutzen wir den Rahmen der Vorbereitung, haben uns jetzt für HC Pilsen entschieden, auch wegen der emotionalen Bindung wieder zum Club HC Pilsen. Und da ist es so, dass er letztendlich auch im Spiel mit teilnehmen wird. Sicherlich nur ein paar Minuten. Man muss trotzdem auch an die Gesundheit vom André und von den anderen Spielern denken. Ja. Das ist schon auch High Level. Also es sind auch, ich sage jetzt mal, Anwärter für die NHL und sowas, die damit auflaufen. Also da kommen richtige Kanonen mit aufs Eis. Und da muss man einfach auch schauen, dass es für alle Seiten gut läuft. Und dann ist letztendlich der Akt nach dem Spiel, dass dann das Trikot und das Hallendach gezogen wird. Ich habe immer lustigerweise zum André auch gesagt, ja, dann machen wir Standing Ovation im Stehplatzstadion. Das ist auch so, da wirst du permanent kriegen.
Ja,
und dann gilt es halt einfach nochmal, ich sage mal, sich zu bedanken und ihm einfach nochmal einen gebürtigen Abschluss zu geben. Werden auch ein paar Spieler, ein paar Kumpels von ihm kommen und je nachdem, was sie auch für Möglichkeiten haben, weil ja auch überall Saisonstart losgeht. Und ich denke, das ist erstmal ein guter Rahmen. Ja. Und dann kann man nächstes Jahr, wie gesagt, so ein Legendenspiel machen. Da kann man dann auch Halligalli reinbringen, wo man dann sagt, okay, alle, die irgendwo mit dem Eishockey verbunden sind, irgendeine Diskothek gemietet und auf geht's. Ja. Das kannst du dann machen. Aber hier ist es wirklich eher der förmliche, die förmliche Verabschiedung.
Und man muss sich noch Luft nach oben lassen, wenn Walshy dann in 5 Jahren irgendwann aufhört. Oder vielleicht 10.
Oder in 10, genau. Nee, das ist klar. Also, aber das ist erstmal so das Prozedere.
Auf jeden Fall hat sich André definitiv verdient über die letzten Jahre. Und ist ja jetzt auch in Chemnitz ins Trainergeschäft eingestiegen. Wir haben ja auch eine enge Verbindung nach Chemnitz und da werden die Eisberater bestimmt auch nochmal einen Blick nach drüben haben.
Ja, und es wird die Clubs auch wieder näher zusammenbringen. Es gibt einfach, also ich finde es erstmal schön, dass er überhaupt auch die Chance bekommt, ich sage jetzt mal, die andere Seite des Lebens kennenzulernen. Das ist nicht einfach. Der André, der ist jetzt gerade in der Berufsschule. Es ist, glaube ich, sehr hart für ihn, weil er jetzt auch wirklich, als, ich sage jetzt mal, erwachsener Mensch, nimmst du das auch nochmal anders wahr, wenn du dann lernen musst. Und hat er, glaube ich, auch doch viel zu tun. Er ist ganz stolz und ruft auch immer mal an und erzählt mir, was er alles Neues gelernt hat. Also mein BWL-Plan, was wir früher hatten, das kriege ich alles nochmal vor, diktiert. Und das Schöne ist aber, er ist stolz darauf, also er sieht, was man damit bewegen kann, auch mit Wissen, was man da bewegen kann. Er hat einen riesen Sport-Know-how, was er mitbringt und am Ende gilt es jetzt, ich sage jetzt mal, die Weichen für ihn zu stellen, dass er halt einfach auch mit seiner Family, ich meine, die sind hier integriert in der Region und wer weiß, wo die Reise noch hingeht. Ne? Ich habe auch gesagt, für die Eispiraten, also die Tür ist immer offen, aber für mich ist es wichtig, dass er auch letztendlich ausgebildet ist, wo das auch Sinn macht, miteinander zu arbeiten. Ja, und wird man sehen. Mhm. Ja.
Jetzt lass uns noch mal kurz aufs Team schauen, die letzten 5 Minuten. Lass uns mal mit dem Trainerteam anfangen. Es wurde jetzt geschrieben, ihr habt das gar nicht so richtig veröffentlicht offiziell, aber es stand in der Zeitung, deswegen denke ich mal, dass es offiziell ist, dass Sebastian wieder ein bisschen noch reinrutscht und mehr Videocoaching halt wieder mitmacht, dass ihr in Gesprächen seid mit einem Athletiktrainer, der mit unterstützen soll. Sind das jetzt wieder so Positionen? Und ihr habt auch einen kleinen Videowürfel in die Kabine gebaut. Ich glaube, das stand jetzt auch in der freien Presse, dass da die Spieler von allen Seiten sozusagen direkt die Analyse mit sehen können. Sind das so auch notwendige Faktoren gewesen, die sein müssen und sein mussten? Und kannst du das mit Sebastian überhaupt bestätigen? Weil offiziell von euch habe ich es noch nirgendwo gelesen.
Fangen wir mal bei den Videos in der Kabine an. Das ist, glaube ich, ein Thema Digitalisierung. Ne? Also der Sport wird immer transparenter. Die Jungs, die leben Eishockey, das heißt, sie haben 24 Stunden Eishockey im Kopf, also sollen sie auch, wenn sie an ihrem Platz sitzen, einfach gut Hockey sehen können und letztendlich auch die Auswertungen vom Trainer gut verfolgen können. Also geht es eher um die Aufmerksamkeit von den Spielern. Könnte man jetzt auch wieder streiten, ist das zu viel Spielerei, aber da geht es eher darum, dass jeder Spieler sich nicht wegdrehen kann. Ne? Also es gibt so Positionen, wenn du jetzt mit einem Whiteboard, wie wir aktuell arbeitest, hat halt immer jemand die Möglichkeit, sich hinter dem Rücken des Trainers zu verstecken, um das jetzt mal so sarkastisch auch auszudrücken. Und das wollen wir einfach nicht geben, wollen den Standort auch trotzdem wieder im Sport weiterentwickeln. Und deswegen war das jetzt für uns eine Maßgabe mit einem Partner zusammen, auch aus Schmölln, der auch, ich sage jetzt mal, sehr hockeylastig ist und da Lust hatte, das mit zu unterstützen. Haben wir gesagt, okay, wir machen das jetzt einfach. Und das ist erstmal wieder ein nächster Fortschritt. Das Thema Trainer, damit gehen wir tatsächlich am Freitag on air, also
morgen
und eigentlich ihr hört das heute.
Nee, auch erst morgen, weil der Podcast kommt erst Freitag Nachmittag raus. Deswegen. Wir haben es extra so getimt, dass wir sozusagen offen über alles reden können.
Dann passt das. Also wir haben Sebastian Becker als Videocoach mit neu reingebracht, um einfach, ich sage jetzt mal, den ESA zu entlasten, dass er noch individueller mit Spielern arbeiten kann. Und wir holen den Fabian Dahlem zurück an Standort, der sich einfach um das Individuelle noch kümmern kann im Athletikbereich. Der ist athletisch, doch auch ein Aushängeschild, also das ist Wahnsinn. Wenn man überlegt, wie alt er ist und wie er athletisch noch unterwegs ist, ist das einfach ein Vorzeigemensch und bringt natürlich auch extrem Hockey-Sinns mit und ein extremes Verständnis für uns. Fürs
auch
Eishockey.
Für die Goalies bestimmt, ne?
Genau, und das war halt der nächste Part halt im Torhüterbereich. Er kennt halt sehr viele Torhüter, hat in der DEL auch mit vielen Torhütern gearbeitet, mit, ich sage jetzt mal, auch Torhütern, die jetzt den Kevin gerade unterstützen. Und das kannst du halt extrem gut miteinander verknüpfen. Ich habe den Vorteil natürlich, ich habe noch mehr in Bindeglied von der Geschäftsstelle und von dem, ich sage jetzt mal, Background-Hockey zu der eigentlichen Eishockey-Riege, ne, weil das ist trotzdem immer weit getrennt. Ne. Viele glauben immer, dass ich jetzt als Geschäftsführer da viel mit der Mannschaft tue. Das mache ich eigentlich gar nicht. Also die sehen mich ein, zwei Mal im Jahr. Mhm. Die hoffen immer, wenn sie mich sehen, immer im guten Sinne.
Ja.
Und ansonsten ist das eigentlich immer viel Coaching-Area. Ja. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, dass wir da einen erfahrenen Mann mit dazugeholt haben.
Aber dann fest, komplett?
Naja, ich sage jetzt mal erstmal, also er wird hier am Standort sein, hängt auch mit Familie, mit verschiedenen anderen Themen zusammen. Und das ist ein Punkt, also er ist klar fest bei unserem Kader mit drin, ist aber jetzt kein Vollzeitgeschäft oder sowas. Ne?
Ja.
Also, das muss man erstmal schauen, wie wir da in der Zukunft dann uns anlehnen. Das ist jetzt erstmal ein Unterstützungsthema. Und das gleiche wie beim Sebastian, der hat seinen Hauptjob im Nachwuchsbereich.
Genau.
Ne, und da gilt es erstmal zu unterstützen. Und dann gucken wir mal, wenn wir uns so angenähert haben, wie wir dann die Zusammenarbeit intensivieren. Aber ich glaube schon, dass uns das nach voranbringt und dass das auch für die Coaches eine Entlastung ist. Man darf nicht vergessen, wir haben vor vielen Jahren mit einem Trainer nur gearbeitet, ne? Der Fabian Dahlem kennt das ja selber noch.
Ja.
Das ist halt extrem schwierige Aufgabe. Da hat sich auch der Sport zu sehr weiterentwickelt, also das macht doch gar keinen Sinn. Und für Newsy ist es auch ein besonderes Jahr. Ich sage jetzt mal das erste Mal mit Nachwuchs an der Seite. Ne? Die reisen dann 3 Wochen an seine Familie.
Mhm.
Und dann dreht sich das Rädchen auch noch ein bisschen anders. Da weht auch ein anderer Wind, da hast du ein anderes Zeitmanagement.
Genau.
Und das gilt es einfach jetzt schon zu berücksichtigen und zu unterstützen. Und deswegen halt auch die Entscheidung, dass wir da einfach noch ein bisschen mehr unterstützen.
Die von Fabi war ja sowieso schon sehr oft im Stadion. Letzte Saison hat dann gerade bei Sport Deutschland immer die Drittelanalysen gemacht, war genau. Da immer auch... Ja. Ja, jemand, den du auch gerne zugehört hast, weil du halt einfach wusstest, was einfach auch Fabi für einen Hockey-Sachverstand halt hat.
Ja. Also er hat riesen Know-how, was er mitbringt und natürlich auch familiäre Bindung zu dem Standort und ich glaube, es ist auch einer, der sich damit identifiziert.
Ja. Nur kurz noch, lass uns mal auf ein paar Spieler schauen. Ich habe jetzt mal nachgeguckt heute, wir haben mit Leon Schulz, mit Noah Garde, mit Niklas Biggins, mit Johannes Schmidt, mit Lars Amori und Leon Neiger 6 junge Spieler. Da ist Johannes mit 22 der Älteste und dann geht es runter bis Baujahr 2007 bei Lars.
Mhm.
Wie ist der Plan mit den Jungs? Wenn du jetzt mal so schaust, es können ja theoretisch in der 4. Reihe nur 3 spielen.
Na gut, Lars hat erstmal einen 3-Jahres-Vertrag, also letztendlich schon so ein Viertellizenzvertrag, wo wir ihn einfach versuchen zu pushen, werden letztendlich auch mit Oberliga-Partnern gemeinsam einen Weg gehen dieses Jahr, um einfach ihm Eiszeit zu generieren.
Mhm.
Ich denke, dass er jetzt, ich sage jetzt mal, im Teambereich noch wenig Eiszeit genießen wird. Ne? Das ist einfach auch vom Alter geschuldet. Er ist zwar körperlich schon sehr gut beieinander, aber da gilt es halt auch den Hockey-Verständnis und etc. Noch mehr mit reinzubringen. Aber ansonsten, glaube ich, ist es doch einer der in den nächsten Jahren mit entwickelt werden kann zu einem DL2-Spieler. Die anderen Jungs, die sind alle schon ein bisschen weiter. Da glaube ich auch, dass da ein bisschen was geht. Ne? Also ich sage jetzt mal, Johannes Schmidt, der kann Hockey spielen, der weiß, was er will, der ist vom Speed her gut. Das gleiche auch Noah Garde. Ich sage jetzt mal auch mit Niklas Biggins, hatten wir jetzt auch nochmal gesagt, okay, wir machen nochmal ein bisschen einen Neustart. Wir hatten letztes Jahr ein bisschen Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit. Der kann auch auf jeden Fall ein gutes Eishockey spielen. Bei ihm ist es wichtig, dass wir ihn noch mehr auf der Reise mitnehmen, dass er auch das Gefühl hat, dass er halt mit an Bord ist. Und die anderen, ich sage jetzt mal Leon Schulz, der hat sich zu beweisen. Der will hier einen Stammplatz, dafür kann er kämpfen. Ich denke mal so, von der Familie haben wir bis jetzt gute Erfahrungen hier am Standort gemacht. Ja, und das wollen wir einfach schauen. Ne? Auch im Torhüterbereich, auch mit Steve als junger, also als extrem junger Torhüter dann auch wieder, wo wir sagen, okay, einfach, wir brauchen die Unterstützung, wir wollen den mitentwickeln. Bei Pascal mache ich mir eher weniger Sorgen, also der wird sich sehr gut entwickeln. Der geht jetzt auch am Sonntag nach unserem Training nach Bremerhaven, um da noch eine Woche Trainingslager in der Schweiz mit zu genießen.
Sehr schön, ja.
Und ich denke, dass der uns da schon extrem mit voranbringt. Hab ich jetzt noch einen jungen Spieler vergessen?
Nee, wir haben eigentlich Leon Neiger noch, aber der ist wahrscheinlich genauso.
Leon ist, der hat letztes Jahr schon, der hat ein bisschen geknietscht, weil er halt weniger Eiszeit bekommen hat als erwartet. Aber das ist einer, der definitiv den nächsten Step geht. Und da mache ich mir auch wenig Sorgen. Also ich sage jetzt mal, unsere Schweizer Jungs, in Anführungszeichen, die gehen ihren Weg und die marschieren. Ja. So, das ist eher das Thema, ne? Kopf frei halten, verletzungsfrei bleiben. Das waren ja auch gerade Themen, die uns letztes Jahr extrem an Qualität gekostet haben. Ne? Ich meine, wir haben auch jetzt, wir haben schon coole Verteidiger, aber die müssen halt alle an Bord bleiben.
Das nützen mir die halt. Jetzt ist genau da kommen wir, da legen wir mal kurz nochmal den Finger bei den beiden, oder da mal noch nicht in die Wunde, aber lass uns mal über die noch reden. Finn Fuchs, Emil Quaas sind in der Verteidigung gekommen. Klar, Finn war schon 4 Spiele da, aber ich würde ihn trotzdem wie als Neuzugang zählen, weil gerade ich war einer, der das schon gehofft hat, dass er hier dann fürs nächste Jahr oder für das Jahr jetzt hierher kommt und unterschreibt. Er hat sich ja sehr wohl gefühlt, gerade du hast die Schweizer Connection ja angesprochen. Aber wenn wir jetzt Finn Fuchs, Emil Quaas und auch Colin Adams sehen, das sind jetzt von den Neuverpflichtungen, die wir jetzt getätigt haben, wirklich die drei, die wichtige und tragende Rollen einnehmen sollen. Was erwartest du jetzt von den Spielern?
Ach, die sollen am Ende, die müssen Verantwortung übernehmen. Ne? Also es sind alles gute Spieler, die definitiv uns voranbringen, die aber auch noch ein bisschen Potenzial haben. Die sind jetzt noch nicht, ich sage jetzt mal, im Endlevel ausgereizt. Wenn ich jetzt Mirko Sacher sehe, der ist halt einfach einer wahrscheinlich qualitativ besten Verteidiger der DEL2.
Definitiv.
Da können die noch hinarbeiten, die Jungs. Die sind aber gut ausgebildet und ich hoffe mir einfach, dass die einen guten Job machen. Die sind ein bisschen anders ausgerichtet, die sind defensiv eher ausgerichtet und ich freue mich da eigentlich drauf. So in Summe passt das schon. Klar würde uns noch ein Verteidiger gut tun, so, wo ich sage, okay, wir haben auch noch ein paar so liebäugeln, aber nochmal, das ist halt auch, das sind Themen, da muss man einfach schauen, wie das Budget technisch dann noch wirklich sauber reinpasst.
Deswegen müssen wir über Felix Thomas reden. Felix ist ja auch noch hier am Standort, aber da hieß es ja auch, er soll wieder so eine Stand-by-Verteidigerrolle einnehmen. Klar, logisch, durch die Verletzungsmiserie der letzten 2 Jahre hat Felix dann doch noch eine größere Rolle im Kader gespielt, was er ja auch wieder mit Bravo gemeistert hat. Also egal, mit wem ich mich im Mannschaftskreis unterhalte, auch gestern wieder Sebastian Streu, da hat sie mir gesagt, ja, der Felix ist halt einfach fitnesstechnisch, Hockey-Sense-mäßig, ist einfach ein Phänomen. Der läuft nicht übers Eis, der kleidet, der hat das noch alles drin. Wie ist der Plan mit Felix? Ist das wieder so, lizenzieren wir ihn von Anfang an oder trainiert er komplett mit und wir schauen dann, was passiert? Wie ist da so der Plan?
Also wir haben uns jetzt noch gar nicht so intensiv ausgetauscht, muss ich auch sagen.
Geht doch um die Ü-Stellen, deswegen war die Frage.
Jetzt. Genau, nach wie vor ist es eine Stand-Up-Variante, oder Stand-by-Variante.
Stand-by, ja.
Ich meine, er muss, wie soll man sagen, er entwickelt sich ja auch weiter in seinem beruflichen Leben. Das ist ja, war ja auch Zielstellung, dass er sich in 3 Jahren, ich sage jetzt mal, beruflich so festigt, quasi auch dann neue Wege zu gehen. Also das ist ähnlich jetzt wie mit dem André, haben wir das quasi schon in das Beruf, also in die Karriere mit eingeplant, den Werdegang, den beruflichen Werdegang. Und ich muss ehrlich sein, ich hoffe auf weniger Verletzungen, dass er weniger Eiszeit bekommt. Nicht, weil ich ihn nicht mag, sondern einfach, um natürlich auch die Situation mit dem Unternehmen, die ihm die Chance gibt, dass das alles auch angenehm läuft. Ja. Ne? Weil es ist natürlich auch nicht sinnig, dass er quasi normalerweise als Stand-by-Spieler ist und dann mehr Spiele spielt wie manche andere Spieler.
Ja, ja.
So, und ich glaube, das ist nicht zielführend und bin trotzdem froh, dass er da ist, weil er halt immer auch, ja, also charakterlich und ist halt auch ein lieber netter Mensch und am Ende halt auch stabil für die Mannschaft und ist halt auch immer auf dem Punkt da.
Ja.
Ne? Wobei ich trotzdem glaube, das braucht man sich auch nichts vormachen, umso weniger du da drin bist und noch mehr ins Berufsleben einsteigst, umso, also es wird trotzdem Defizite geben, an denen er dann arbeiten muss, was nicht leicht fallen wird. Also das sind trotzdem Themen, auch von der ganzen Intensität muss man dann einfach schauen. Ja. So, aber ansonsten ist er definitiv einer, der immer, also zu 100% auf dem Punkt da ist.
Letzte Frage, Jörg. Wir haben, Jussi steht bestimmt schon draußen, getraut sich noch nicht zu klopfen. Wir haben vorhin über die zweite Liga, über die Entwicklung der zweiten Liga gesprochen. Wir haben über Vereine gesprochen wie Regensburg und wie Rosenheim. Wenn wir jetzt auch schauen, was so die andere Konkurrenz macht mit Bad Nauheim. Ich will jetzt nicht nach dem Ziel fragen, weil ich denke, dass wir mit den Playdowns nichts zu tun haben wollen. Das ist ganz klar. Aber wo siehst du die Eispiraten Stand jetzt in dieser Liga?
Boah, das ist schwierig. Also solange die Mannschaft nicht komplett ist, ist das extrem schwierig im Ranking. Ich tue mich immer schwer mit sowas, weil am Ende, ich habe ganz viele Diskussionen in verschiedensten Bereichen, wie gut denn die Clubs einkaufen und wie toll die sind. Und die brauchen nur Düsseldorf letztes Jahr, ne, die steigen sowieso wieder auf und was ich alles für Diskussionen hatte. Am Ende waren die einen Platz vor uns und ich sage jetzt mal, hätten wir nicht die verletzten Misere gehabt, dann wären wir wahrscheinlich weit vor denen gewesen. Von daher tue ich mich da extrem schwer, groß, wie sagt man, zu orakeln oder nach vorne zu schauen. Für uns nochmal wichtig wird es sein, verletzungsfrei zu bleiben, deswegen halt auch mit dem Fabi mehr noch präventiv arbeiten, also wirklich reingehen in die ganze Regenerationsphase. Also
habt ihr da wirklich Nachholbedarf gesehen?
Da haben wir Nachholbedarf gesehen. Nicht, weil wir das nicht haben am Standort, sondern einfach, du brauchst, wir haben auch viele junge Spieler, wir brauchen die Kontrolle. Mhm. Ja, das ist am Ende auch mein Controlling, dass die Jungs fit sind und deswegen halt auch solche Maßnahmen, wo ich sage, das wird uns definitiv nach vorn bringen, das schützt uns nicht vor Verletzungen, ne? Jetzt können wir da in 4 Wochen hier sitzen und haben 10 Verletzte und du sagst, was hast du denn hier erzählt?
Ja.
Das wird uns vor Verletzungen nicht schützen, aber das wird uns zumindest situativ helfen und ich glaube auch, gerade um auf dem Punkt genau da zu sein, würde uns das helfen. Ne? Wir hatten letztes Jahr Verletzungen mit Vinny Sabonari oder so. Das sind Verletzungen, die passieren eigentlich nicht, wenn du auf dem Punkt da bist.
Ach so,
der war halt ein paar Sekunden zu spät mit dem Kopf on air. Und deswegen ist das halt auch passiert.
Okay. So, ne? Jörg, interessant. Also ich bin, willst du noch irgendwas sagen? Also ich bin durch mit meinem Zettel. Wie gesagt, nach Zielen oder sonst irgendwas brauchen wir jetzt wirklich nicht drüber zu reden. Ich denke, jeder weiß, wo es hingehen soll.
Also wir können gern nach dem CCN Cup in der Woche, ne, nach dem 30.08. können wir gern mal Part 2 machen, da können wir mal ein bisschen orakeln.
Ja.
Da habe ich dann auch schon Gefühl für das, was wir quasi auf dem Eis stehen haben. Sehe dann auch mal schon ein bisschen Vergleiche in den ersten 1, 2, 3 Spielen, auch wenn das jetzt gegen hochkarätische Mannschaften sind, siehst du da schon oder kannst du schon viel rauslesen, was da passieren wird. Und ich denke, da macht es dann Sinn auch nochmal einen kleinen Einblick dann auch auf die neue Saison und dass wir uns da nochmal einstimmen.
Dann lass uns das doch so machen. Dann nehmen wir noch Norman mit rein, da sind wir dann zu dritt. Wie gesagt, ist ja jetzt wirklich, nachdem Mario jetzt nach Weiden gewechselt ist, ist ja jetzt wirklich Norman sozusagen ein fester Bestandteil vom Podcast. War er die letzten Monate eigentlich jetzt schon immer, fast die komplette letzte Saison. Und wie gesagt, es wird jetzt auch ein neues Titelbild geben, wo dann Norman auf jeden Fall noch mit dabei ist.
Gerne.
Und dann setzen wir uns zu dritt zusammen und können ja dann auch schon mal einen Blick auch werfen, was so die Konkurrenz bis jetzt macht. Ich denke, da hast du, wie gesagt, haben wir einen guten Überblick schon mal.
Ja.
Jörg, dann danke für deine Zeit.
Gern.
Dann morgen Abend eine schöne Saisoneröffnung mit den Sponsoren.
Vielen Dank.
Und wir sehen uns dann am Sonntag beim Media Day, weil dann machen wir das Foto mit dem Nomi.
Genau.
Dann sagen wir jetzt, Jörg, tschüss und ciao.
Alles Gute, ciao.
Ja, sehr schön. Danke dir, Jörg.
Ciao.